Ja, Lena und Pascal, vielen Dank für dieses Lied, was ich mir gewünscht habe. Das ist ja nicht so einfach, aber ich fand das heute wirklich so passend zu der Predigt. Die Polizistin Amber Geiger war am 6. September 2018 spät abends von der Arbeit nach Hause gekommen und die Tür war nicht abgeschlossen. Und als sie in die Wohnung reinkam, sah sie im Halbdunkeln auf dem Sofa sitzen einen großen Mann. Und die junge Frau, der hatte plötzlich Todesangst und hat gedacht, das ist bestimmt ein Einbrecher. Und sie hatte noch ihre Uniform an und zog ihre Dienstwaffe. Und in dem Moment, wo er sich gerade noch umdrehte, schoss sie auf ihn. Doch kurze Zeit später stellte sich heraus, dass sie sich in der Tür geirrt hatte. Sie hatte die eine Stock höher gelegene Wohnung ihres Nachbarn mit ihrer eigenen verwechselt. Sie hatte auf ihren Nachbarn geschossen. Der 26 Jahre junge Botham John stammte von der Karibikinsel St. Lucia und war als Buchhalter tätig. Und nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, erlag er seinen Verletzungen. Und die Polizistin wurde dann festgenommen und in dem Prozess sagte sie aus, dass sie Todesangst gehabt hatte, dass sie deshalb das Feuer eröffnet hatte. Und sie sagte: Ich bitte Gott um Vergebung. Ich wollte niemals das Leben eines unschuldigen Menschen nehmen. Es ist leicht zu vergeben, wenn da nicht viel zu vergeben ist. Aber wie in aller Welt schafft man es, dem Mörder seines Bruders zu vergeben, wenn da Dinge geschehen sind, die man nicht mehr rückgängig machen kann? Es geht um Dinge, die uns wirklich tief verletzt haben, wo Menschen uns Unrecht getan haben. Und da hört sich das vielleicht in der Theorie relativ leicht an. Na, vergibt ihm doch. Aber es gibt auch die vielen Kleinigkeiten aus Enttäuschungen, aus Verletzungen, die vielleicht so langsam sich zu einem riesigen Berg anhäufen, wo nie etwas geklärt worden ist. Und wir wissen ja alle, als anständige Menschen sollen wir vergeben. Ja, und als Christen, da müssen wir vielleicht sogar gar vergeben. Ne? Das wird uns so beigebracht. Aber was machen wir eigentlich, wenn wir das Gefühl haben, wir können gar nicht vergeben? Und was ist eigentlich das, was uns daran hindert zu vergeben? Was sind die Stolpersteine, über die wir manchmal stolpern? Wie können wir es schaffen zu vergeben und welche Voraussetzungen braucht es dafür? Darüber wollen wir heute nachdenken und wir wollen uns ein berühmtes Gleichnis anschauen. Und Jesus hat mit diesem berühmten Gleichnis die Frage von Petrus beantwortet: Ja, wie oft soll ich denn eigentlich vergeben? Und Petrus hat da schon relativ hoch für die damalige Zeit angesetzt, hat gesagt, na, 7 Mal, das würde reichen. Da hat er gedacht, er kriegt ein Schulterklopfen von Jesus und sagt, ja, 5 Mal reicht auch, Petrus, alles gut. Aber als dann Jesus antwortet, 7 Mal, 70 Mal, da waren die Jünger schon ziemlich geschockt. Und Jesus will mit diesem Gleichnis erklären, was er meint. Und wer seine Bibel dabei hat, kann auch mitlesen. Es steht in Matthäus 18, Abvers 23. Das beginnt Jesus, denn mit Gottes himmlischen Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Und als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Mal erstmal nur bis hierhin. Jesus vergleicht Gottes Reich mit der Abrechnung eines Steuerbetrages der königlichen Provinzen. Dazu gleich noch mehr. Und jetzt habe ich die Hoffnung für alle Übersetzungen vorgelesen. Da heißt es, er schuldet einen Millionenbetrag. Wenn ihr jetzt eine andere Übersetzung lest, da stehen 10.000 Talente. Und 10.000 Talente, das ist eine gewaltige Summe Geld. Ich habe mich oft gefragt, so als Kind, wie in aller Welt konnte jemand so viel Geld verlieren? Aber so mal nur zur Einordnung des Wertes. Ein typisches Segelschiff kostete in der damaligen Zeit ein Talent. Das heißt, man hätte also mit diesem Betrag eine Armada von 10.000 Segelschiffen kaufen können. Ein anderes Beispiel, 1.000 Bogenschützen kosteten damals 50 Talente, die Ausrüstung nochmal 8 Talente. Man hätte sich also von diesem Betrag eine Armee von 178.000 Bogenschützen kaufen können. Und der reichste Mann zur Zeit von Julius Caesar. Das war Marcus Licinius Crassus, der hatte ein Vermögen von 7.100 Talenten. Das heißt, auch das kommt nicht an die 10.000 Talente heran. Also der geschuldete Betrag überstieg also das Vermögen des reichsten Mannes der damaligen Welt. Und der Mann, der jetzt vor den König gebracht wurde, der wird auch, wenn ihr in einer älteren Übersetzung guckt, als Knecht des Königs bezeichnet. Ja, ich habe mir das immer so vorgestellt, das ist irgendwie so ein Sklave oder sowas. Ja. Und ich habe mich auch immer gefragt, wie kann denn so ein Knecht mit so einem niederen Beruf überhaupt so eine Menge Geld, solche Menge an Schulden irgendwie da anhäufen? Das ist doch gar nicht so einfach. So viel Geld bekommt man doch eigentlich gar nicht als armer Mensch. Doch wenn wir uns das so vorstellen als Sklave oder als Knecht, so wie wir das heute uns vorstellen, das ist ein Missverständnis. Als Knecht des Königs wurden im Orient die obersten königlichen Beamten bezeichnet. Und an dieser gewaltigen Geldsumme können wir dann auch sehen, dass er sozusagen ein Satrap, so nannte man das damals, also ein Gouverneur, Statthalter einer königlichen Provinz gewesen sein muss. Und der geschuldete Betrag, das ist die im Prinzip die Steuerschuld einer Provinz. Und damals war es nämlich so, dass Finanzbeamte für diesen Steuerbetrag haftbar gemacht werden konnten. Also persönlich. Und jetzt ist die Frage, wie konnte er diesen gesamten Steuerbetrag dieser Provinz denn verlieren? Wir sind ja heutzutage an einen digitalen Zahlungsverkehr gewöhnt. Und wir kennen das also, es gibt Überweisungen und so weiter, das läuft alles automatisch ab, aber damals war das natürlich nicht so. Es gab keine Überweisungen, es gab keinen digitalen Kreislauf des Geldes, es gab häufig gar nicht die Möglichkeit, zum Beispiel einen Steuerbetrag in Form von Geld zu bezahlen, dann mussten das in Sachwerten bezahlt werden. Und all dieses Vermögen musste ja auch von A nach B gebracht werden. Und da war es natürlich auch nicht immer so sicher, wenn solche Werttransporte unterwegs waren. Da konnte es Raubüberfälle geben, es konnten Schiffe in einem Sturm sinken, wo dann schon so ein Steuerbetrag verloren gehen konnte. Also der Gouverneur, das war jetzt nicht irgendwie Dummheit, dass er das verloren hat, sondern das war einfach sein Berufsrisiko. Er wusste, das könnte passieren. Und Jesus zeigt uns also das Bild von einem mächtigen Mann, der plötzlich vor einem Schuldenberg steht, den er niemals, egal wie hart er auch arbeiten würde, den er niemals zurückzahlen könnte. Und dann erzählt Jesus weiter, deshalb, weil er ihn nicht zurückzahlen konnte, wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an, Herr, hab doch noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Und da hatte der König Mitleid, er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Also wir haben vorhin gelesen, er wurde vor den König gebracht, das heißt, er war schon inhaftiert. Und Jesus sagte dann, er konnte die Schuld nicht bezahlen. Und in so einem Fall gab es eigentlich unter den Juden sehr strenge Regularien, was mit so einem Menschen machen konnte und was auch nicht. Also verkauft werden durfte ein Israelit nur dann, wenn er etwas gestohlen hatte und das nicht zurückgeben konnte. Also ein Verkauf, wie jetzt in dem Fall der König das machen wollte, war eigentlich im jüdischen Recht verboten. Jetzt kann es natürlich sein, dass Jesus an einen heidnischen König gedacht hat, aber auch der letzte König der Israeliten, der Juden, Herodes, hatte sich jetzt auch nicht so unbedingt um die jüdischen Gesetze gekümmert. Also kann auch sein, dass er an Herodes gedacht hat in diesem Beispiel. Auf jeden Fall fühlt sich dieser König an die jüdischen Gesetze nicht gebunden. Und er ordnet die Veräußerung des gesamten Besitzes des Beamten an und den Verkauf seiner Ehefrau und seiner Kinder. Die Kinder, die waren ja das Letzte, was ein Mensch eigentlich verkaufen konnte, die waren die neue Generation, die waren die Namensträger, dass die Familie nicht in Vergessenheit geriet und sie waren auch die Altersvorsorge. Das war also das Allerschlimmste, was einem Menschen passieren konnte, dass die Kinder verkauft wurden. Doch der Schuldspruch des Königs, dass jetzt durch den Verkauf von Familie und Vermögen irgendwie wieder ein Teil zurückkommen kann, zurückfließen kann von dem verlorenen Steuerbetrag, der steht eigentlich in keinem Verhältnis zu dem Schuldenberg. Und man hätte vielleicht ein paar tausend Denare darüber wieder reinbringen können, aber 10.000 Talente, das sind umgerechnet 100 Millionen Denare. Also das ist eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und auch wenn der Statthalter dann weiß, dass die Chance in so einem Fall begnadigt zu werden äußerst gering sind, wirft er sich vor dem König nieder. Und er verspricht dem König, alles zurückzuzahlen. Er will zumindest verhindern, dass seine Familie verkauft wird. Und sich niederzuwerfen, das war damals so der Ausdruck, die höchste Form der Bitte, der Ausdruck, dass man dem anderen vollkommen ausgeliefert ist. Deswegen wirft er sich vor dem König nieder. Und der König, der weiß natürlich, dass das, was sein Statthalter ihm verspricht, überhaupt nicht möglich ist. Dass er ihm verspricht, ich werde alles zurückzahlen, das ist überhaupt nicht möglich bei diesem großen Betrag. Und er weiß auch, dass er Nachlässigkeit eigentlich nicht durchgehen lassen darf, weil dann kommt es vielleicht noch zu mehr und weiteren Steuerverlusten. Doch dann geschieht das Unerwartete, der König fällt diesen unglaublichen Entschluss und die Vergebungsbereitschaft des Königs geht eigentlich um die Bitte des Statthalters noch hinaus. Der Statthalter bittet um einen Zahlungsaufschub, doch der König hat so groß Mitleiden mit seinen Beamten, er lässt ihm die ganze Schuld und zusätzlich schenkt ihm auch noch die Freiheit. Und ich glaube damals, vorher so, wenn wir uns das selber vorstellen, wenn wir in der Situation wären, da wüssten wir eigentlich gar nicht, wie wir jetzt reagieren sollten. Also so unglaubliche Gefühle in einem einzigen Moment, da geht einem alles dann durch den Kopf. Erleichterung, Freude, Dankbarkeit. Aber dann fährt Jesus fort, kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete und er packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Und da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, hab noch etwas Geduld, ich will doch alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder frei gelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Also wir lesen hier, der Statthalter kurze Zeit später trifft einen niederen Beamten, der einen geringen Betrag schuldig war und jetzt wieder Hoffnung für alle, die drücken das nur so aus, geringer Betrag, in anderen Übersetzungen steht da 100 Denare. Und der Moment der Begegnung löst in dem Statthalter unglaubliche Wut aus. Also er lässt ihm eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, sich zu erklären, sondern er packt ihn an der Kehle, er würgt ihn. Und der Beamte ist unter Todesangst, ja, und dann schreit er ihn an, bezahl endlich deine Schulden. Und dann lässt er ihn los, der arme Kerl wirft sich vor ihm nieder und seine Bitte ist wortgleich mit der Bitte des Statthalters wenige Momente zuvor. Lass mir noch ein bisschen Zeit, ich werde dir alles bezahlen. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen den zwei Situationen. 100 Denare, das war ein Betrag, den konnte man aufbringen. Und 100 Millionen Denare, das war ein Betrag, den konnte man nicht aufbringen. Das heißt, der Unterschied besteht darin, dass dieser kleine Beamte nach einiger Zeit mühelos hätte seine Schuld zurückzahlen können, aber der Statthalter hätte keine Chance gehabt, seine Schuld wieder gut zu machen. Und hier stehen dann drei Worte so in dem Grundtext, die für diese Situation entscheidend sind. Der Statthalter wollte nicht. Er wollte nicht. Nicht er konnte nicht, nicht er überlegte es sich, sondern er wollte nicht. Und wir haben das vorhin eingangs gehört von Robert, diesen Vers, Philipper 2, Vers 13, Gott ist, der beides an euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Selbst wenn wir nicht wollen, kann Gott uns das schenken, das wir wollen. Und auch wenn wir nicht können, kann Gott uns das schenken, das wir können, wenn wir ihn darum bitten. Doch der Gouverneur wollte nicht. Er inhaftierte den Beamten und die Haft sollte dauern, bis ein Freund oder ein Familienmitglied den Schuldbetrag bezahlen würde, um ihn aus dem Gefängnis rauszuholen. Und man sieht in dieser Situation so eine Skrupellosigkeit, so eine Kälte, so überhaupt gar keine Gewissensbisse. Und der Vorfall spricht sich rum, Jesus fährt fort. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Und da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, und jetzt kommt der Kern von Jesu Gleichnis, was bist du doch für ein boshafter Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem Verwalter Erbarm haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten und sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden bezahlt hätte. Und auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder und seiner Schwester nicht vergibt. Also der Statthalter war nicht bereit, seinen Beamten diese kleine Schuld zu vergeben. Seine mangelnde Vergebungsbereitschaft führte dazu, dass der König seinen Freispruch rückgängig machte und dass er den Schuldenerlass rückabwickelte. Und der Gouverneur verliert also seine gerade erst zurückgewonnene Freiheit wieder, nur weil er nicht vergeben will. Was setzen Menschen nicht alles aufs Spiel, weil sie nicht vergeben wollen? Ihre mentale Gesundheit, ihr Arbeitsverhältnis, Freundschaften oder Partnerschaften, die Ehe. Die Frau von meinem ehemaligen Chef ist Konfliktberaterin und ich habe ihn mal gefragt, ob auch häufig Ehepartner in die Konfliktberatung kommen. Und seine Antwort war, die Leute bezahlen lieber ein paar tausend Euro an einen Scheidungsanwalt als ein paar hundert Euro in die Konfliktberatung. Doch wir zahlen einen so hohen Preis für unsere fehlende Fähigkeit zu vergeben. Wenn man sich früher häufig noch zusammenraufen musste, so höre ich das häufig von älteren Kunden, die zu mir kommen. Weil es keine andere Möglichkeit gab, versuchen wir heute, Konflikten eigentlich eher aus dem Weg zu gehen. Doch wenn wir Menschen nicht vergeben, dann ist das für Gott keine Lappalie. Anderen nicht zu vergeben, ist kein Kavaliersdelikt. Wenn wir nicht vergeben, bekommen wir mit Gott ein echtes Problem. Jesus sagt, auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder, seiner Schwester nicht vergibt. Wenn wir nicht bereit sind, unseren Mitmenschen zu vergeben, riskieren wir Gottes Vergebung zu uns. Wer nicht vergeben will, der zerstört die Brücke, über die er selber gehen muss. Doch nicht nur das, wir setzen auch das Markenzeichen von der Nachfolge Jesu eigentlich aufs Spiel. Denn an der Liebe zueinander wird man erkennen, dass wir seine Jünger sind, das hat Jesus gesagt. Also das tiefste Geheimnis der Liebe ist eigentlich die gelebte Vergebung. Und Menschen, die Jesus nachfolgen, das ist eigentlich das Markenzeichen, dass sie diese Vergebung, die sie selbst erfahren haben, auch weitergeben. Doch was ist jetzt eigentlich die Voraussetzung, dass wir vergeben können? Da gibt es ein paar Dinge, die ich mir auch selber wieder neu bewusst machen musste und wollte, damit Vergebung auch tatsächlich funktioniert und die wir aus diesem Gleichnis lernen können. Das erste ist das richtige Motiv. Echte Vergebung braucht ein tiefes inneres Motiv. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir vergeben, vielleicht aus Pflichtgefühl, damit es uns selber besser geht, ja, weil wir es für anständig halten zu vergeben. Oder weil wir Disharmonie nicht ertragen können, dann vergeben wir halt. Doch ich glaube, keiner dieser Gründe trägt, wenn wir ein echtes Problem mit jemandem haben. Ja, wenn das nicht so wirklich schlimm war, dann machen wir das schon. Aber wenn wir wirklich tief verletzt sind, dann hilft weder Anstand noch gute Vorsätze. Doch was uns hilft, ist die Erkenntnis, jemand anders hat dir noch viel mehr vergeben. Und Jesus sagt zu mir, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast, kannst du dann nicht auch mit dem anderen Erbarmen haben, so wie ich mit dir? Du kannst vergeben, weil dir mehr vergeben wurde, weil Jesus dir mehr vergeben hat. Und das ist der Kern von Jesu Gleichnis. Und das ist auch der Grund, warum Jesus für unsere Schuld gestorben ist, nicht nur damit wir Vergebung bekommen, damit wir versöhnt sind mit Gott, sondern auch damit wir Versöhnung und Vergebung erleben können mit anderen Menschen. Jesus hat uns diese Möglichkeit dazu gegeben, weil er uns mehr vergeben hat, als wir jemals vergeben könnten. Und wir können leichter vergeben, wenn wir aus der richtigen Motivation heraus vergeben, wenn wir uns das bewusst machen. Das zweite ist, echte Vergebung braucht Schulderkenntnis. Der Schuldige muss seine Schuld auch erkennen. Wir können nicht immer darauf warten, dass das von alleine geschieht. Ja, wir als Menschen, wir haben so die Neigung, so unangenehme Dinge zu ignorieren, so Dinge, die uns nicht angenehm sind, die werden halt unter den Tisch gekehrt oder unter den Teppich gekehrt. Aber irgendwann, ne, wenn du so viel unter den Teppich kehrst, das beult dann irgendwann, das sieht man dann und irgendwann kommt das dann doch wieder auf den Tisch. Der König, der hat seinen Statthalter einbestellt und er hat ihm ganz klar gesagt, was er ihm schuldet. Und erst durch diese Situation ist der Statthalter überhaupt auf die Knie gefallen und hat um Vergebung gebeten. Also erst dadurch, dass er darauf aufmerksam gemacht worden ist. Und Jesus sagt das auch an anderer Stelle in Lukas 17, Vers 3. Da sagt Jesus, nehmt euch also in Acht, wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann weise ihn zurecht. Also manchmal weiß der andere gar nicht, dass er Unrecht, einem Unrecht getan hat. Also deswegen ist es wichtig, den anderen zur Rede zu stellen, ihm die Chance zu geben, das Unrecht zu bereuen. Der Anfang von Vergebung ist diese Erkenntnis der Schuld. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir selber Schuld erkennen, aber dass wir auch andere darauf aufmerksam machen und ihnen die Gelegenheit geben, das in Ordnung zu bringen. Also echte Vergebung braucht dieses Schuldeingeständnis. Das dritte ist, echte Vergebung braucht die Bitte um Vergebung. Also der Täter oder der Schuldige muss um Vergebung bitten. Unter Vergebung stellen wir uns oft etwas vor, was eher so einer Absolution ähnelt. Ja? Wir sagen, tut mir leid oder Entschuldigung. Das manchmal mehr oder weniger ernst gemeint. Damit wollen wir uns entschuldigen. Wir wollen also die Schuld loswerden, indem wir ein Wort sagen, indem wir einen Begriff so um uns werfen oder drei Worte. Damit soll alles dann auch erledigt sein. Und es ist für uns selbstverständlich geworden. Also wenn ich mich entschuldige, dann muss der andere mir ja auch vergeben. Ne? Wir bitten gar nicht darum. Dabei ist diese Bitte um Vergebung so wichtig, damit Vergebung auch wirklich funktioniert. Denn mit der Bitte signalisiere ich, dass ich meine Schuld erkannt habe. Ich zeige auch, dass es für mich nicht selbstverständlich ist, dass der andere mir vergibt. Und ich setze den anderen auch nicht unter Druck. Weil letztendlich, wenn ich jetzt sage, jetzt hier, bitte, jetzt sofort vergeben. Ich habe mich doch entschuldigt. Da kann es natürlich dazu kommen, dass jemand sagt, ja, ist in Ordnung. Ja, ich vergebe dir, sagen wir eh nicht mehr, ist in Ordnung, alles gut. Aber es gar nicht so wirklich ernst meint. Und nichts ist schlimmer als so eine vorgetäuschte, vorgespielte Vergebung, wo dann später irgendwann rauskommt, dass das eigentlich gar keine echte Vergebung gewesen ist. Wo die Verletzungen wieder hervorkommen und man dann immer wieder das hervorholt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir um Vergebung bitten und die Bitte um Vergebung auch von anderen einfordern. Aber was sind dann mit den Menschen, die ihre Schuld gar nicht einsehen? Was mit Menschen, die es gar nicht für nötig sehen, jetzt hier irgendwie um Vergebung zu bitten? Ach, das war doch gar nichts. Wenn ich denn so einem Menschen sage, auch wenn er es gar nicht einsieht, ich habe dir vergeben, dann sage ich ihm damit eigentlich auch, ach, ist alles in Ordnung. Du brauchst nicht zu bereuen, du brauchst deine Schuld nicht einzusehen, du brauchst auch nicht um Vergebung zu bitten, du brauchst dich auch nicht zu ändern, ich habe dir ja schon alles vergeben. Aber nichts ist in Ordnung in dem Moment. Man spürt es ja eigentlich auch selber oft, dass es so ist. Es gibt dann viele Christen, die haben Gewissensbisse. Warum kann ich dem anderen nicht vergeben? Ich versuch's doch die ganze Zeit, aber es klappt irgendwie nicht, es funktioniert irgendwie nicht. Deswegen ist es besser, einem uneinsichtigen Menschen zu sagen, ich bin bereit, dir zu vergeben, wenn du mich darum bittest. Du weißt, wo du mich finden kannst. Wenn du zu mir kommst, mich um Vergebung bittest, dann bin ich bereit, dir zu vergeben. Jesu Worte, hat mir gerade Lukas 17, Vers 3 gelesen, die gehen noch weiter im nächsten Vers. Also es ging ja los, nehmt euch also in Acht, wenn ein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann weise ihn zurecht. Und dann geht's weiter, bereut er sein Handeln, dann vergib ihn. Und wenn er dir 7-mal am Tag Unrecht tut und dich immer wieder um Vergebung bittet, vergib ihm. Wichtig ist, dass er bereut. Der Statthalter, der fiel auf die Knie, er bettelte um Vergebung. Wenn Jesus uns auffordert, zu vergeben, dann geht es um Menschen, die uns um Vergebung bitten. Aber was ist mit denen, die uns nicht um Vergebung bitten? Was machen wir mit denen? In dem Moment, wo ich die Bereitschaft zeige, wo ich mich bereit mache, dass ich bereit bin, dem anderen zu vergeben, muss ich auch loslassen. Ich muss loslassen meine Verletzungen, meine Bitterkeit, meinen Groll gegen den anderen. Ich muss all das abgeben an Gott. Und das ist auch, was sich Gott von uns wünscht, was Gott von uns will, dass wir nicht an den Verletzungen und der Bitterkeit festhalten, sondern dass wir sie an Gott abgeben. Also zu sagen, ich bin bereit, jemand anders zu vergeben und nicht gleich zu sagen, ich vergebe dir, heißt nicht, dass ich das alles festhalte, sondern ich muss das loslassen, an Gott abgeben. Aber es ist natürlich auch oft unbequem. Das Warten ist oft unbequem und es ist schwerer zu warten, als mal eben halbherzig auszusprechen, verzeih dir. Dieses Warten darauf, dass jemand anders zu dir kommt und darauf zu warten, dass er dich wirklich um Vergebung bittet, das ist manchmal viel schwerer. Aber ich habe mir selber gedacht, was ist eigentlich mit Gott? Wie lange hat Gott auf mich gewartet, bis ich ihn um Vergebung gebeten habe? Und wie lange wartet er, bis ich das manchmal auf die Reihe bekomme? Und deshalb, denke ich, können wir auch auf andere Menschen warten. Am Schluss will ich noch euch ein Video zeigen von Amber Geiger. Da haben wir am Anfang gehört, dass sie gesagt hat, ich bitte Gott um Vergebung und ich hasse mich jeden einzelnen Tag. Und wir wollen jetzt uns anschauen, wie der Bruder von dem, den sie erschossen hatte, am Ende des Gerichtsprozesses auf ihren Satz reagiert hat. Ja, Herr, ich danke dir, dass du bereit warst, für uns all unsere Schuld auf uns zu nehmen, dass du uns alles vergeben hast. Und wir können uns das oft gar nicht vorstellen, wie hoch unser Schuldenberg war. Eine Schuld, die wir niemals hätten zurückzahlen können. Und wie schwer fällt es uns doch, die kleinen Dinge, die uns passieren, zu vergeben. Und wie schwer fällt es uns, auch die schlimmen Dinge, die uns passieren, zu vergeben. Aber ich danke dir, dass du den ersten Schritt getan hast, dass du uns vergeben hast. Und dass du uns dadurch die Möglichkeit gegeben hast, anderen zu vergeben. Und wir sehen einfach, wie in diesem Gerichtsprozess, wie die Amber so eine Freiheit plötzlich gespürt hat, dass ihr die Schuld abgenommen wurde, dass ihr die Last abgenommen wurde. Hilf, dass wir auch anderen Menschen die Last abnehmen, indem wir ihnen vergeben. Aber lass uns auch nicht einfach nur das Vorspielen, sondern hilf, dass wir zu echter Vergebung kommen, indem wir andere auch auf ihre Schuld aufmerksam machen, indem wir auch nicht vorschnell irgendetwas aussprechen, was vielleicht noch gar nicht so ist, sondern dass wir auch einfordern, dass andere um Vergebung bitten, dass wir wirklich zu echter Vergebung, zu echter Versöhnung kommen. Danke, dass wir das nicht von uns heraus tun müssen und du hast selber gesagt, du kannst uns beides schenken, das Wollen und das Vollbringen. Danke, dass du das in uns wirkst durch deinen Geist und so hilf uns, dass wir darin besser werden. Amen.